Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Sage mir etwas über deinen Alltag als Product Owner und ich sage dir etwas über die Schmerzen, die deine Organisation hat. Naja, das ist vielleicht ein bisschen großspurig jetzt hier gesagt, aber wir wollen mit dieser Folge mal aufzeigen, was für Signale man eigentlich erkennen kann an der täglichen Arbeit von Product Ownerinnen und Product Ownern in Bezug auf die Organisation, in der sie arbeiten. Also Olli und Dominik sprechen darüber, wie der Product Owner fast als Seismograf wirken kann. Das heißt, Signale wie zum Beispiel, ich fühle mich nur wie ein Anforderungsmanager. Was bedeutet das? Was ist das für ein Gefühl? Was sagt das über die Organisation aus? Oder so ein zweites Signal, alle Prioritäten sind bei uns gleich wichtig. Was sagt das über die Organisation aus? Oder als drittes Signal, wir liefern irgendwie viel, aber trotzdem bewegt sich nichts. Auch das verrät eine ganze Menge über das Unternehmen, in dem du arbeitest. Viel Spaß an dieser Diskussion von Dominik und Oliver und guckt mal, welche Signale ihr in eurem Umfeld so entdeckt und guckt, ob sich diese Muster dann vielleicht auch auf eure Organisation übertragen lassen.
Stell dir vor, du sitzt in einem Meeting. Drei Stakeholder haben drei verschiedene Top-Prioritäten. Alle sind dringend. Alle sind wichtig. Du bist der Product Owner oder die Product Ownerin. Also deine Aufgabe, oder? Du verlässt das Meeting erschöpft, ohne Entscheidung, aber mit drei neuen Tickets im Backlog. Jetzt ist die Frage, ist das dein Problem? Oder liest du gerade etwas über deine Organisation ab? Dementsprechend wollen wir heute darüber sprechen, Product Owner als Seismograf, was dein Alltag über deine Organisation verrät. Und wie immer brauche ich jemanden Kompetentes an meiner Seite. Dafür habe ich heute mal den Oliver. Hallöchen.
Hi Dominik.
Ja, ich glaube so die Grundidee der Folge heute, wir haben ja auch schon auch im Vorfeld viel über solche Themen immer wieder gesprochen, dass wir ganz oft bemerken, Product Owner leiden unter bestimmten Situationen, die sie vielleicht aber auch manchmal einfach gar nicht selber zu verantworten haben, weil die so sind, wie sie sind, weil woanders etwas passiert ist. Also so die Grundidee als Seismograf, ne, du bist ja jetzt nicht unbedingt, du erzeugst nicht das Erdbeben, du merkst es aber. Und wir glauben so ein bisschen, POs sind nicht zufällig erschöpft, sondern weil ihr Alltag eben so strukturell ist. Und wenn man dann versteht, was da so alles so passiert, dann kann man damit vielleicht irgendwas machen. Wie ist so dein Eindruck rund um das Thema Seismograf, Product Owner, Organisation? Was ist so der erste Impuls, der dir da mit reinkam?
Also in den Coachings und Mentorings, die ich mit Product Ownern mache, erlebe ich schon noch sehr häufig so die Haltung, dass diese Product Ownerinnen und Product Owner sich selber vielleicht in Anführungsstrichen als das Problem sehen oder vielleicht als die Ursache von bestimmten Problemen. Keine Ahnung, ich schaffe es nicht, bleiben wir bei deinem einleitenden Beispiel, was du gerade aufgemacht hast bei der Story. Ja, jetzt habe ich drei Top-Prioritäten von drei Stakeholdern und wenn ich das nicht hinkriege, diese drei Dinge tatsächlich in Zeit und Qualität auch zu liefern, dann ist das etwas, was eigentlich von mir erwartet wird und was ich auch eigentlich hinkriegen müsste. Also sich selber als die Ursache von bestimmten Herausforderungen und Problemen zu sehen. Das kann tatsächlich in bestimmten Situationen auch so sein, dass man persönliche Herausforderungen als Product Owner hat. Aber ich finde den Gedanken ganz spannend, den du gerade eben aufgemacht hast. Vielleicht sind auch bestimmte Themen, die man so beobachten kann in Organisationen und bei der Arbeit als Product Owner, auch eher Signale, die dahinter stehen, dass irgendwas innerhalb meiner Organisation vielleicht nicht so gut funktioniert. Und das versuche ich auch in Coachings und Mentorings, immer diesen Perspektivwechsel hinzukriegen. Das soll beileibe nicht heißen, dass ich alles auf meinen Kontext und auf mein Umfeld irgendwie schieben sollte. Ja, es liegt ja da und da dran und es liegt ja gar nicht an mir. Aber ich glaube, dafür zu sensibilisieren, wann ist es denn vielleicht eher die Organisation oder wann ist es eher etwas Systemisches, was zu einer bestimmten Herausforderung führt. Und wann sind es eher meine Fähigkeiten und meine Skills oder meine meiner Erfahrung vielleicht auch als PO und sich zu überlegen, wann ich wie auf welches Thema gucke, kann, glaube ich, ganz hilfreich sein. Und diese Folge sollten wir vielleicht dazu nutzen, auf 2, 3 solcher typischen Muster zu gucken und mal zu gucken, wie sieht das aus Product Owner Sicht aus, was könnte das denn über die Organisation aussagen? Und nochmal, keine Wertung, ob in eurem Einzelfall es jetzt tatsächlich eher an euch vielleicht liegt oder an der Organisation. Wenn man ehrlich ist, liegt es halt manchmal auch sehr wahrscheinlich an beiden Faktoren.
Wenn wir über das Thema sprechen, muss ich auch direkt so meinen persönlichen Hintergrund nochmal mit reinwerfen, weil tatsächlich, ich habe ja auch lange als Product Owner gewirkt und dann merkt man irgendwann, boah, ich könnte noch das und das machen oder ich hätte richtig Lust da drauf oder keine Ahnung, ne, also Techniken einsetzen, um noch mehr Wert zu erzeugen. Oder es kommen von Stakeholdern irgendwelche Anforderungen rein, wo auch keiner im Team versteht, warum ist das wertvoll, das zu tun? Und ich habe halt ganz oft gemerkt, dass je mehr ich versuche, die Rolle stärker zu leben, desto eher komme ich an die Grenze der Organisation. Und das war tatsächlich auch einer der Gründe, weshalb ich dann doch noch irgendwann Organisationsentwicklung studiert habe, neben dem Beruf und das mit drauf geschafft habe, bevor ich ja in die eigentliche Rolle als Product Coach gegangen bin. Also das war so ein bisschen Intention. Und ja, natürlich viele Sachen, wir reden halt immer von Systemen, das heißt, als in der Rolle oder Verantwortung als Product Ownerin bin ich in einem Kontext mit meinen Menschen in irgendeiner Beziehung und so weiter. Und das ist immer individuell und es wird Situationen geben, wo wir viel gestalten können, auch an der Beziehung, an der Zusammenarbeit, aber eben auch andere, wo einfach Teile der Kultur, Teile der Struktur, Teile der Programme, der Organisation als solches einfach auf uns einwirken und wir dann kaum gegen ankommen. Aber es ist ganz gut, vielleicht an der Stelle auch bestimmte Sachen spiegeln zu können. Und auch zu hinterfragen zu können.
Mir fällt an der Stelle auch immer eine Darstellung von Matt LeMay aus dem Buch Product Management in Practice. Und über die Haltung, dass ich der Kommunikator bin, haben wir ja schon viel in dem Podcast geredet. Aber eine weitere Dimension, die er aufmacht, ist eher die Organisationssicht. Und da ist so ein bisschen sein Leitsatz, und das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Sein Leitsatz ist, change the rules. Don't break them. Also ich glaube, und auch dazu soll diese Folge so ein bisschen motivieren, wenn ich natürlich sehe, dass ein bestimmtes Signal, was vielleicht nicht so gut funktioniert oder das, was mein Seismograf da irgendwie so ausschlägt, vielleicht auch etwas über meine Organisation oder mein Unternehmen irgendwie aussagt und was es halt aussagt, kann ich mir vielleicht auch überlegen, welche Dinge ich tun kann, die trotzdem im Rahmen der Organisationsregeln sind, um eine bestimmte Veränderung herbeizuführen, anstatt nur in sich selber so als die Ursache dieser Herausforderung, dieses Problems zu sehen. Und ich glaube, genau wie du das gesagt hast, durch Handeln und Agieren kann ich doch mehr auch verändern für meinen Product Owner Kontext und meinen Rahmen und meine Verantwortlichkeit, als das vielen so bewusst ist.
Dann lass uns mal einsteigen. Ich würde gern so die Metapher des Seismographen nochmal aufgreifen und von Signalen, Impulsen oder ähnliches sprechen. Also von Wahrnehmungen, die wir irgendwie erleben, wo wir sagen, jetzt wir beide, okay, da kann man etwas über den Alltag lernen. Was wäre so das erste Signal, der erste Impuls, der dir in den Kopf kommt, über den wir heute reden sollten?
Also sowohl in den Trainings als auch in den Coachings versuche ich ja so ein bisschen die Product-Owner-Verantwortlichkeit klar zu machen, um was man sich alles kümmern muss. Und ich formuliere das jetzt extra so ein bisschen überspitzt. Manchmal kommt so die Rückmeldung, das ist alles total spannend und gut, aber ich bin hier doch nur der Anforderungsmanager. Ne, oder jemand, der die Übersetzung von fachlichen Anforderungen in technische Anforderungen macht. Und ich kann das auch verstehen, dass sich diese Product OwnerInnen wie Anforderungsmanager fühlen, weil sie dürfen vielleicht tatsächlich nur Einträge in das Product Backlog reinschreiben, also das Backlog irgendwie befüllen. Aber sie dürfen vielleicht nicht wirklich entscheiden, kommt das jetzt überhaupt rein oder kommt das nicht rein? Sondern ähnlich wie du das gerade eben auch in deiner Eingangsstory erzählt hast, da kommen 3 wichtige Stakeholder mit 3 Anforderungen. Ja, die lassen die fallen und die Erwartungshaltung ist, das geht jetzt ins Backlog. Also ich habe nicht die Entscheidungsbefugnis zu entscheiden, wollen wir uns damit auseinandersetzen oder nicht. Und egal, wer mit welcher Priorität halt vielleicht irgendwie kommt, ne, also ich muss, wenn ich irgendeine Entscheidung treffen will, wie ich was im Backlog irgendwie priorisiere, muss ich das mit irgendwelchen anderen Leuten vielleicht auch tatsächlich abstimmen oder absegnen. Das heißt, ich bin gar nicht derjenige, der das Backlog priorisiert. Sondern eigentlich mache ich im Wesentlichen Vorschläge, ne? Also wie wir unser Produkt weiterentwickeln könnten, aufgrund der Tatsache von ganz anderen Menschen in meiner Organisation. Und da sind wir so ein bisschen, glaube ich, auch bei dem, was Markus Andritz, sagt mal, vor 2 Jahren auch auf den PO-Days oder letztes Jahr auf den Product-Owner-Days gesagt hat, ne, also gekommen zu gestalten, geblieben zu verwalten. Also dass sich so ein gewissen Glaubenssatz tatsächlich auch bei den Product-OwnerInnen irgendwie so einschleicht. Ja, ich verwalte hier all das, was kommt. Ich halte alle Bälle hoch und versuche das irgendwie zu jonglieren. Aber alles, was so über das Operative hinausgeht, sei es sogar Strategie, das machen halt andere Menschen in der Organisation, vielleicht sogar das Management. Und dann ist so dieses Signal, oder es wird halt häufig ausgesprochen, ich bin hier nur der Anforderungsmanager, glaube ich auch etwas, was ich durchaus nachvollziehen kann, dass sich das bei einer Product Ownerin irgendwie etabliert hat.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen, weil das natürlich auch erst über die Organisation aussagt. Ne? Also wenn wir jetzt in diese Rolle reinkommen, und gerade du hattest das ja auch gesagt, ne? Ich finde diesen Spruch von Markus auch extrem gut, gerade weil Verwalten halt auch schnell etwas ist, das kann ja auch vollkommen gut sein. Ne? Es kann ja Leute geben, die das auch in Ordnung finden. Es gibt sie auch definitiv. Das will ich gar nicht kritisieren. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe, ich würde halt nicht nur verwalten wollen, ich will halt gestalten. Wenn ich dann aber jetzt merke, dass die Organisation als Gesamtes, zum Beispiel das Management oder meine Führungskraft oder ähnliches, bestimmte Sachen immer überregelt, wieder einkassiert oder ähnliches, dann muss ich mir schon auch ein paar Fragen stellen. Gerade auch, was mein Verständnis von Product Ownership beispielsweise bedeutet und was es auch für die Organisation bedeutet. Und ich sage bei Product Ownership ja auch immer, nicht nur Übernahmeverantwortung und so weiter, sondern eben auch mit dem Willen und der Möglichkeit der aktiven Gestaltung. Also für mich ist eine Product Owner Rolle auch immer mit eben dieser Möglichkeit verhaftet. Wenn die Organisation mir das aber quasi nicht zugesteht, dann kann das auf der einen Seite vielleicht daran liegen, dass ich als Person nicht stark genug bin. Das klingt jetzt ein bisschen auch vielleicht einfach gesagt. Ich meine damit aber, an bestimmten Stellen muss man breite Schultern zeigen und auch mal zum Beispiel Nein sagen können oder sich dagegen behaupten. Gerade am Anfang, wenn man eine solche Rolle einnimmt, weil man dann schon bestimmte Erwartungsstrukturen einfach kreiert. Aber es kann auch sein, dass die Organisation oder Kreise in der Organisation das gar nicht so meinen. Ne, also das, was du eben meintest, ich bin gekommen, um zu gestalten, jetzt bin ich hier, um zu verwalten, weil eigentlich in der Realität will die Organisation gar nicht, dass da jetzt eine Person ist, die irgendwas groß macht, ja, die Macht auch bekommt, um Entscheidungen zu treffen, sondern ja, die soll sich halt darum kümmern, dass das Produkt erfolgreich ist. Aber wie sie es macht, sage ich ihr schon noch. Kann ja sein.
Also im Wesentlichen geht es ja auch, wenn wir im Scrum-Umfeld sind, so ein bisschen um die Klärung des Punktes. Alle Entscheidungen der Product OwnerInnen müssen von der gesamten Organisation akzeptiert werden. Das ist natürlich ein bisschen lapidar irgendwie dahingesagt. Und vielleicht muss man auch in dem eigenen Kontext konkreter machen, was das denn so bedeutet. Aber im Wesentlichen ist es so, wie du gesagt hast, ne? Es ist halt eher, wir führen eine Rolle ein oder eine Verantwortlichkeit ein. Aber wir geben dieser Verantwortlichkeit nicht die Möglichkeit, jetzt in einem anderen Maße Entscheidungen zu treffen als vorher. Also mit der Übernahme der Verantwortlichkeit geht keine Delegierung von weiteren Entscheidungsbefugnissen oder von einem gewissen Empowerment her. Und aus meiner Sicht sagt das auch über die Organisation aus, dass sie, oder anders formuliert, für mich ist das kein Product-Owner-Problem, oder Problem des Product Owners an sich, sondern es ist eher eine organisatorische Herausforderung, halt diesen Punkt halt mitzudiskutieren, sich zu überlegen und zu entscheiden. Und ich glaube, was ich als Product Ownerin halt tun kann, ist, diesen eigenen Entscheidungsraum halt wirklich zu versuchen, explizit zu verhandeln. Und ich würde gar nicht jetzt anfangen, wieder intensiv auf das POEM-Modell, Product Ownership Evolution Model, einzugehen. Wir verlinken einfach die Podcast-Folge, die wir zum POEM irgendwie gemacht haben. Aber ich würde halt gucken, dass ich eine Klarheit herstelle, was darf ich denn hier wirklich entscheiden? Ne? Und das meinte ich auch mit explizit verhandeln. Und das gar nicht so sehr als PO, auch als Konfrontation gegenüber der Organisation zu sehen, sondern wir stellen halt die Diagnose oder bleiben wir bei unserem Bild vom Seismographen. Wir stellen fest, es gibt hier eine Unklarheit und Unschärfe bezüglich Entscheidungsbefugnis. Deswegen fühle ich mich wie so ein Anforderungsmanager. Und ich kommuniziere in Richtung der Organisation. Ich glaube, wir brauchen hier auch beide Seiten Klarheit, damit wir wissen, wie wir miteinander irgendwie umgehen sollen. Was mich an der Stelle irgendwie interessiert, hast du schon mal in einer Organisation, in der du warst, den Unterschied erlebt zwischen einem PO, der vielleicht da gearbeitet hat, der wirklich auch kein Mandat hatte und einfach in so einer abwartenden Rolle war, und einem, der das zwar auch nicht hatte, aber geguckt hat, dass er genau diesen Entscheidungsspielraum dann klärt, damit er besser agieren kann?
Ehrlicherweise ja. Gerade dann, wenn man in Kontexten unterwegs ist, die ja was größer sind und auch skalierter sind, hast du halt eine große Vielfältigkeit von verschiedenen Product Owner Typen einfach. Und es gibt die einen Menschen, die halt dann auch mehr im sozialen Geflecht quasi herumnavigieren und mit anderen Menschen verhandeln, diskutieren, Sachen vereinbaren, dann aber vielleicht auch schauen, dass sie im Laufe der Zeit Erfolge erzeugen, im Sinne von, da wird Vertrauen aufgebaut, da wird Verlässlichkeit aufgebaut, vielleicht, also Erfolge heißt für mich nicht immer nur, das Produkt wird wird geliefert und so weiter, sondern einfach bestimmte Zusagen werden eingehalten, und das muss gar nicht, ich rede nicht von Liefereinheiten, sondern ich rede davon, okay, cool, wir haben drüber gesprochen, ich schicke bis morgen das Protokoll rum, dann schickt das Protokoll bis morgen rum, nur als ein Beispiel. Und ich finde, was dann immer sehr oft klar wird, und das ist so ein Credo, das sich bei mir echt verfestigt hat, ist, das Einzige, was wir verändern können, ist unser eigenes Verhalten. Und ich kann natürlich jetzt sagen, ich warte ab, und das ist auch ehrlicherweise bequem. Ne, wenn ich mir das so anschaue, es gibt halt Menschen, denen kostet das unglaublich viel Energie, auch in so einem sozialen Netz zu navigieren, auch so ein bisschen Beziehungspflege zu machen oder ähnliches, und andere Menschen, die machen das eben mal so. Dann gibt es Menschen, die haben auch gerade persönlich einen anderen Fokus und haben gar keine Lust, jetzt gerade noch mehr Energie darauf zu investieren, dass es auf der Arbeit irgendwie besser läuft, weil das gerade irgendwie okay ist. Weil rein Verwalter sein macht ja auch frei von der Verantwortung für bestimmte Entscheidungen. Und das ist für mich erstmal auch in Ordnung. Für mich als Person, ich ganz selbst, ertrage das nicht so ganz. Also ich möchte ja auch die Verantwortung übernehmen. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb ich diese Rolle gerne mache, weil ich am Ende auch was gestalten will. Ich habe so einen Gestaltungsdrang an vielen Stellen, und ich möchte damit am Ende auch Menschen begeistern. Also ich ziehe unglaublich viel Energie daraus, wenn jemand am Ende des Tages sagt, boah, das ist cool oder das ist mega oder das hilft mir oder das ist richtig super. Das sind so Sachen, die erfreuen mich. Aber dafür muss ich halt Verantwortung übernehmen, und die ist anstrengend. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause gerade ein Thema habe, keine Ahnung, Hund in den Flegeljahren, um es mal einfach etwas allgemeiner zu halten, dann ist es vielleicht auch gerade in Ordnung, wenn ich da mehr Energie investiere. Aber das muss jeder Product Owner, jede Product Ownerin für sich selbst wissen, wie viel Energie ist man bereit, darauf zu investieren, sein eigenes Verhalten so zu ändern. Und das bedeutet beispielsweise auch, ich gehe aktiv auf die anderen Menschen zu. Und ich habe in Kontexten gearbeitet, sowohl intern als auch als externer, wo wir durchaus auch von 30 Product Ownern und so weiter sprechen. Also wo ein Riesenprodukte unterwegs sind, wo viele große Plattformen gebaut werden und so weiter. Und da sind einfach einige Menschen, die haben viel mehr Freude daran, auch diese Verantwortung zu übernehmen, und suchen sich Wege, mindestens mal am Anfang kleine Inseln der Verantwortung zu erhalten, um dann darüber, ne, die ersten, also ohne dass sie es so bewusst machen, aber die erzeugen dann Geschichten, dann wissen die Stakeholder, ah, okay, da passiert was, ah, okay, wir werden mit unseren Themen auch gechallenged, weil ein Verhalten, was du auch an den Tag legen kannst, ist ja, bestimmte Sachen von Stakeholdern zu hinterfragen. In meinem Eingangsbeispiel mit den, ne, drei Stakeholder, alles gleich wichtig. Ich kann ja mich da hinstellen und mit denen, je nachdem, es kommt ja auch darauf an, wie ich mit den Leuten rede. Ich merke, je älter ich werde, desto mehr Sicherheit habe ich an einigen Stellen auch. Also meine erste Product-Owner-Rolle ist jetzt auch schon einige Jährchen her. Ich war noch unter 30 und so weiter. Berufserfahrung auch noch nicht so extrem viel. Ich habe da noch einen anderen Umgang mit Stakeholdern gehabt. Gerade mit den vermeintlich starken, ehrlicherweise damals nur lauten Stakeholdern. Und heute stelle ich mich da anders hin. Aber das liegt auch daran, dass ich da mich selbst ein bisschen durch die Erfahrung verändert habe.
Guck, lass uns gleich direkt auch auf dieses Beispiel, was du hast, und auf die Stakeholder gucken. Ich würde aber gerne noch eine Anmerkung zu dem machen, was du gesagt hast. Also weil ich sehe das ein bisschen anders. Das muss jeder Product Owner, jede Product Ownerin für sich selber entscheiden. Also ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass wenn ich wirklich Product Ownership für ein Produkt übernehme und diese Verantwortlichkeit annehme, dass ich dann auch die Verantwortung dafür habe, zu gucken, dass sich Dinge verändern und dass das Produkt möglichst erfolgreich wird. Das heißt, dass ich proaktiv werde, ne? Dass ich die Verantwortungsübernahme habe. Und wir hatten ja auch eine schöne Folge mal über einen Responsibility-Prozess, wenn wir auch hier verlinken in den Shownotes, könnt ihr gucken, dass erst, wenn ich ins Tun komme, so wie du es beschrieben hast, weil ich was verändern will und etwas aktiv dafür mache, dass das Übernahme von Verantwortung ist. Und ich hätte schon die Erwartungshaltung an die POs, wenn sie sich Product Owner wirklich nennen, dass sie diesen Schritt auch gehen und nicht sagen, oh, habe ich gerade keine Energie für. Ich weiß, wie du es gemeint hast, aber generell eher mit der Haltung kommen, nee, ich will, dass das anders ist. Ne? Also auch wenn ich das Signal, selbst wenn es nicht meine persönliche Herausforderung ist, sondern das ist ja Thema auch dieser Folge, sondern eher was auf der Organisationsseite was zu klären oder zu verändern ist, dass ich da aktiv werde und aktiv etwas tue, damit Veränderung irgendwie passiert.
Ich will diese Veränderung aber nochmal etwas expliziter machen, weil ich glaube, da entsteht schnell die Gefahr, dass man sehr stark in die Organisationsentwicklung abdriftet und sich zu viel damit beschäftigen muss, die Organisation zu verändern, damit man dann irgendwann mal sein Produkt entsprechend gestalten kann. Ich glaube, das Wichtige ist, diese Verhaltensänderung, von denen ich rede, das kann halt eben auch sein, bestimmte Themen einfach anzusprechen in bestimmten Kreisen. Das kann zum Beispiel eine Scrum Masterin, Scrum Master bei den Vorgesetzten, bei anderen wohlgesinnten Leuten und so weiter sein, damit man so ein bisschen mehr in diesen Raum reingehen kann. In einer Welt, wo es darum geht, auch tatsächlich Begriffe zu definieren, also gerade dann, wenn zum Beispiel die Verantwortung als Product Owner neu eingeführt wird, finde ich das extrem wichtig, was du gesagt hast. Weil dann geht es auch darum, quasi Erwartungsmanagement innerhalb einer Organisation zu etablieren. Wenn ich von diesen Konzepten, Kontexten rede mit über 30 Product Ownern oder noch mehr, dann ehrlicherweise haben die meisten schon, wenn ich da reinkomme, eine gewisse Historie. Das heißt, die Rolle hat schon eine gewisse Vorerwartung. Und natürlich wird man dann in der Art und Weise, wie man selber arbeitet, auch die Erwartungswelt der StakeholderInnen, die ja auch vielleicht irgendwann nochmal neu dazukommen, die noch neu ins Unternehmen kommen, aber eben auch derjenigen, die das schon einmal die letzten 2 Jahre erlebt haben, wie Product Owner in diesem Kontext sind, man muss mit denen halt auch arbeiten und für vielleicht andere Erwartungshaltungen sorgen. Und dann ist halt die Frage, wie viel bürde ich mir selber auf, wenn ich in dem Vergleich mit anderen 30 Product Ownern arbeite und ich bin mal übertrieben, die werden jetzt größtenteils einfach Backlog-Verwalter, weil das in der Organisation ist. Ich komme da rein, bin jetzt auch Product Owner und merke, Moment mal, aber ich will jetzt nicht nur Backlog-Verwalter sein, ich muss hier gerade ganz viel arbeiten, aber die anderen 30 sind in ihrer Rolle ganz fein. Ne? Also die, weil die so gelebt haben, weil es so gelernt haben, weil es für alle auch irgendwie in Ordnung ist, dann würde ich mir das sehr gut überlegen. Und ich gehe persönlich mittlerweile eher darauf hin, dass ich versuche, bevor so ein Vertrag, so eine Unterstützung und so weiter irgendwie ansteht, sehr genau auch zu klären, was die Erwartungshaltung an jemanden in der Verantwortung als Product Owner ist. Damit ich nicht im Nachgang dann merke, oh mein, da sind mir zu viele Signale, die zeigen, hier ist die Erde ganz schön am Beben und zwar nicht in die Richtung, wie ich es eigentlich will.
Und ist ein guter Punkt, den du noch ergänzt hast. Ich empfehle auch Product OwnerInnen, mit denen ich zusammenarbeite, die sich beruflich verändern wollen, halt wirklich auch intensiv mit den POs zu reden, die da arbeiten und ein Gefühl dafür zu kriegen, was tun die denn da so den ganzen Tag, wie tun sie das den ganzen Tag, um genau frühzeitig Signale zu bekommen, passe ich denn überhaupt dahin und will ich denn irgendwie so arbeiten? Aber das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für eine zusätzliche Folge, was wir für Ratschläge geben könnten bei einem Jobwechsel. Lass uns lieber zum zweiten Signal, einen zweiten Ausschlag irgendwie übergehen. Bleiben wir bei dem Thema, weil du es eben nochmal aufgemacht hast, ne? Mit den unterschiedlichen oder mit den gleichen Prioritäten, die Dinge haben, die mehrere Stakeholder irgendwie reinwerfen. Also du hattest am Anfang dieses Beispiel aufgemacht, ja guck mal, da kommen sie, 3 Stakeholder, 3 haben unterschiedliche Themen und die haben alle die gleiche Priorität und sind irgendwie alle gleich wichtig. Wie fühlt sich das, hast du es ja wahrscheinlich auch schon erlebt, aber wie findest du, wie sich das dann für mich als PO irgendwie anfühlt?
Jetzt muss ich ja schwer ein- und ausatmen.
Ja, schlecht schon mal, ne?
Halt, so ja klar, also wenn ich mich jetzt selbst beobachte, ne, wenn ich so tief ein- und dann ausatme, dann ist das erstmal immer ein Abbau von Spannung, weil es mich natürlich anspannt, wenn ich weiß, da kommen gerne täglich neue dringende Anfragen von unterschiedlichsten Seiten. Irgendwie jeder hat etwas ganz Wichtiges. Ich fange an und versuche es zu priorisieren, aber ich werde trotzdem die ganze Zeit überstimmt, wenn halt jemand laut genug ist. Ne? Also gerade das, was ich eben auch meinte, die vermeintlich wichtigen Stakeholder, die in Wahrheit eben nur die Lauten sind. Und dann denke ich mir, ja gut, das, ich habe versucht, weil die, wenn alle Prioritäten gleich wichtig sind, sind sie auch eigentlich alle gleich unwichtig. Das ist so ein Floskel, die ich immer wieder reinwerfe. Ich kann aber, also ich könnte schon, aber es ist halt extrem sinnlos, beziehungsweise sehr verschwendend, wenn ich an 30 Themen gleichzeitig arbeite. Ich will ja Sachen fertig kriegen, nicht damit anfangen. Und dann versuche ich eigentlich so, das in eine Reihenfolge zu bringen, wo ich sage, okay, das hat Hand und Fuß, das erzeugt in Anbetracht der Dauer, die ich vielleicht für irgendetwas investiere, also Dauer bewusst nicht jetzt, wie viel Arbeitskraft muss da rein, sondern wann wird einfach etwas fertig, etwas, das schnellstmöglich entsprechend Wert liefert, damit ich über die Zeit gesehen viel Wert liefern kann. Aber ich habe dann das Problem, wenn ich ja quasi übersteuert werde, also overruled, wie man manchmal auch so schön gerne sagt, dann ist es nicht die beste Idee, die gewinnt. Und das nervt mich, weil ich dann in so einer ständigen Rechtfertigungspflicht bin, ohne dass ich irgendwas falsch gemacht habe, weil die Stakeholder dann natürlich auch untereinander, ich sag mal so bewusst, so ein bisschen böse werden. Ich entscheide jetzt für das eine, weil ich das für fachlich einfach das Beste halte, dass Thema A zuerst ist. Stakeholder mit Thema B ist aber eigentlich viel lauter und vielleicht auch viel sichtbarer in der Organisation, will mich jetzt overrulen und vielleicht mache ich das dann auch, weil der Druck halt so groß ist. Aber es ist halt mega anstrengend. Mega anstrengend und sehr frustrierend. Wenn wir das jetzt so betrachten, jetzt habe ich gerade schon so, ich merke, da ist so ein bisschen Frust auch bei mir. Vielleicht habe ich auch genau solche Sachen halt eben durchgemacht. Lass mich da jetzt nicht einsteigen, sondern lass dich vielleicht erstmal anfangen, was so deine Meinung ist, was das für die Organisation aussagt.
Ja, also wenn so etwas passiert, ich habe ganz viele unterschiedliche Themen von unterschiedlichen Stakeholdern und eigentlich haben die alle die gleiche Priorität. Sind gleich wichtig oder auch so, wie du gerade so schön gesagt hast, gleich unwichtig, dann ist das oder hat das häufig aus meiner Sicht den Hintergrund, dass A, entweder diese Stakeholder alle unterschiedliche konkurrierende Ziele haben. Also das kann ja durchaus passieren, dass der eine hat Ziel A, der andere hat Ziel B, der andere Ziel C und versucht die auch mit Nachdruck zu erreichen, weil das irgendwie so ist. Oder, und das kann auch natürlich miteinander verbunden sein, dass wir eigentlich auf der Unternehmensebene oder auf der strategischen Ebene unseres Unternehmens gar keine klar abgestimmte Strategie haben oder klar miteinander verbundene Ziele. Ne? Also das eine meine ich eher aus, das sind meine persönlichen Ziele, wo vielleicht auch was Variables dran mit verknüpft ist, variables Gehalt. Das andere ist, auf einer Unternehmensebene zu sagen, aber das ist so die Strategie, die wir als Unternehmen irgendwie verfolgen. Und das, was du gerade beschrieben hast, wie es sich für mich anfühlt, ist halt tatsächlich, dass jeder Stakeholder, jede Stakeholderin sicher versucht, nach bestem Wissen und Gewissen das, was so das System von ihm erwartet, irgendwie so durchzusetzen. Aber eigentlich ist das A, entweder ein fehlende Strategie oder fehlende abgestimmte, aligned Strategie auf einer höheren Unternehmensebene. Und es ist aber auf gar keinen Fall ein Priorisierungsproblem auf meiner Produktentwicklungsteam-Ebene. Auf gar keinen Fall. Das, was du da als Product Owner sehr wahrscheinlich eher als, da kommt dauernd jemand anders, vielleicht fühlt es sich sogar so ein bisschen chaotisch an, ne? Erlebst als chaotisch und dauernd will irgendjemand anders, ist aber vielleicht auch auf einer strategischen Ebene generell längst entschieden worden, aber ich habe einfach nicht die Transparenz darüber bekommen. Also auch das kann ja tatsächlich sein. Also dass man entschieden hat, wir machen trotzdem alle drei Themen gleichzeitig, weil wir glauben, dass das irgendwie richtig ist. Also es könnte zusätzlich zu den Punkten, die ich eben hatte, vielleicht auch ein fehlendes Kommunikationsproblem hin in Richtung Produktentwicklungsteam und Product Owner in irgendwie sein. Aber wenn wirklich niemand festgelegt hat, was so unser Fokus ist, was wirklich zählt, was wirklich das Bedeuten ist, woran wir messen, dass wir erfolgreich sind, Dann ist es immer so, was du gerade mit den Lautesten meintest, vielleicht ist es auch so, dass die politisch Einflussreichsten, also die, die meiste Power irgendwie in dem Unternehmen haben, den meisten Einfluss geltend machen können, irgendwie im Endeffekt gewinnen und man als PO eigentlich nur noch versucht, die anderen zufriedenzustellen und das, was ich mit dem Bällenjonglieren irgendwie hatte, zu versuchen, das irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, es gibt trotzdem Prioritäten, immer in der Organisation. Und die sind auch, glaube ich, auf einer unterschiedlichen Ebene tatsächlich klar. Die werden halt nur nicht akzeptiert und ich habe vielleicht als PO nicht wirklich die Transparenz darüber.
Das Schlimmste, was ich bereits einmal erlebt habe, war, dass bestimmte Management-Mitarbeiter, also bestimmte Manager im Führungskreis, konkurrierende Ziele erhalten haben, die auch mit ihren Einkommen zusammenhingen. Das heißt, es gab Stakeholder für mich in meiner Arbeit als Product Owner, die in unterschiedliche Richtungen wollten. Und das hat natürlich zu ganz schön viel Spannung geführt. Jetzt ist das ein Glaubenssatz, der im Management tatsächlich mal passieren kann, dass man glaubt, ja, man muss Konkurrenz schaffen, damit am Ende das Beste gewinnen kann, hat aber dazu geführt, dass innerhalb der Organisation ziemlich viel Spannung entstanden ist, die uns auch am Ende ein bisschen gelähmt hat, weil wir halt dann sagen müssen, oh gut, aus vielleicht politischen Gründen, dann sind eben doch gerade die 30 Themen, die wir gleichzeitig bearbeiten, weil es für jeden Stakeholder wichtig ist, dass zumindest an dem Thema, was er oder sie vertritt, gearbeitet wird, die Illusion von Fortschritt, statt zu sagen, ich verzichte auf meinen Fortschritt jetzt gerade, damit mein anderer Stakeholder, mein Mitstakeholder schneller fertig ist. Weil wenn der schneller fertig ist, dann kann mein Thema dran sein und dann ist die Zeit zwischen wir fangen an daran zu arbeiten und wir haben es umgesetzt oder erreicht oder ähnliches viel kürzer. Aber das ist dann ein sehr kulturelles Thema innerhalb der Organisation, vor allem im Leadership der Organisation. Und ich sehe das auch, dass man da immer wieder auch aufpassen muss, sich nicht zu zerreiben, weil das kann sehr viel Energie kosten, weil eigentlich braucht es doch gerade das obere Management, das den ersten strategischen Rahmen sozusagen festlegt, innerhalb dessen wir uns bewegen können. Und dann muss das, deswegen mache ich auch den Decision Stack so schön, weil man immer wieder quasi einen Schritt weiter nach unten geht und das immer etwas schmaler und etwas genauer ziehen kann. Was machen wir jetzt? Was macht dieses Team? Was macht jenes Produkt? Und so weiter. Gerade skalierte Umfelder. Ich habe ein großes Produkt mit kleineren Teilprodukten oder wie immer man auch skaliert hat. Und dann müssten wir eigentlich wissen, was schon das Wichtige und Dringende ist. Was ganz oft versucht wird, was ich zumindest gerne versuche als Product Owner, ist dafür zu sorgen, dass wir erstmal irgendwie Klarheit darüber haben, was, wenn alle Prioritäten gleich wichtig sind, was ist denn das darüber liegende Ziel? Also im Sinne von, wir haben vielleicht als Unternehmen eine Vision, Mission, vielleicht haben wir auch einfach ganz stumpf bestimmte Umsatzziele oder ähnliches. Weil dann kann ich zumindest sagen, lass uns mal drüber reden, nach welchen Kriterien wollen wir eigentlich priorisieren? Beziehungsweise, woran erkennen und bewerten wir, was eigentlich wichtiger sein müsste als das andere? Und zwar unabhängig davon, welche Themen hier gerade auf dem Tisch liegen. Das ist wieder das, was ich eben sagte, ne? Das Einzige, was ich verändern kann, ist mein eigenes Verhalten. Ich muss das halt einmal ansprechen, dass wir hier vielleicht noch die Kriterien für das Priorisieren noch nicht klar haben und dass wir die einmal festlegen, ohne dass wir direkt konkret an den einzelnen Themen arbeiten. Und mir hilft da ganz oft auch sowas wie eine Produktvision, Unternehmensstrategie, Unternehmensvision und so weiter, weil ich auf diese Sachen referenzieren kann und dann immer frage, wie sehr hilft uns das, das zu erreichen?
Und spannend ist der Punkt, wenn man diese Kriterien, an denen man vielleicht erkennt oder bewerten kann, was wichtiger ist als das andere, explizit macht, auch da mit den Stakeholdern in diesem Fall, dann ergeben sich ganz spannende Gespräche und auch eine ganz spannende Sichtweise. Also ich hatte das auch mal in einer Company, wo ich größere Diskrepanz als Product Owner hatte mit einem ganz wichtigen Stakeholder auf einer Management-Ebene. Und als ich dann angefangen habe, darüber zu reden, eher auf der Metaebene, naja, aber was sind denn Kriterien, nach denen du das bewertest, dass das wichtiger ist als das andere und nicht uns in dem inhaltlichen Priorisierung verfangen haben, wurde klar, dass sein Kriterium, was ich zum Beispiel gar nicht berücksichtigt hatte, rechtliche und juristische Belange waren, die da oder eine Rechtssicherheit, die wir anstreben mussten für bestimmte Themen. Und wenn mir dann klar wird, ja, das habe ich noch gar nicht betrachtet, aber eigentlich hat er total recht, dass wir ein bestimmtes Kriterium mit in unsere Priorisierungsentscheidung mit einfließen müssen, dann entwickelt man Schritt für Schritt für Schritt ein gemeinsames Verständnis davon, wie man Prioritäten festlegen kann. Und ich glaube, dass das, was du da beschrieben hast, eigentlich ein ganz guter Ansatz ist, wo ich als PO ansetzen kann, wenn ich das Gefühl habe, hier kommen alle mit gleich wichtigen Themen. Also geht auf die höhere Ebene und versucht einfach darüber zu reden, welche Faktoren sind denn für unsere Priorisierung tatsächlich wichtig. Ich habe aber noch ein Beispiel, wo sich POs eigentlich aufgegeben haben. Ne? Also sagen, ja, das liegt halt an der Organisation, ich kann halt eh nichts machen. Also ich habe mal ja in einem größeren Medienunternehmen irgendwie gearbeitet und dort habe ich mal einem Team geholfen, was unendlich viel Aufgaben und Arbeiten hatte, die angeblich zeitgleich alle sofort angefangen zu erledigen hatten. Und wir haben das sichtbar gemacht, wie viele Aufgaben da so zeitgleich in Bearbeitung sind und dadurch, dass immer mehr reingekippt wurde und der Rest der Organisation erwartet hat, ihr müsst aber mit allem anfangen, weil ist halt alles gleich wichtig, ist halt hinterher, genau wie du es eben gesagt hast, viel weniger fertig rausgekommen. Ne? Also mehr Arbeit im System, weniger wird fertig. Ist relativ trivial, ne? Also auch wenn man sich alles, was so mit Flow-Metriken und Durchsatz und bla und Limits und sowas anguckt. So, und dann haben wir eingefordert, weil wir selber nicht priorisieren durften mit dem Team, dass andere priorisieren sollten, was denn jetzt wichtiger als das andere ist, damit wir nicht alles zeitgleich machen. Und um eine Vorstellung zu kriegen, da waren ungefähr 200 Dinge für 10 Leute zeitgleich in dem System und wir wollten nur es mal auf 100 reduzieren, was ja schon einen riesigen Effekt gehabt hätte. Ja? Also gar nicht sagen, wir machen die anderen Sachen nicht, sondern wir arbeiten nur jetzt gerade nicht dran. Und was passiert? Die Menschen, die bei denen die Priorisierungsverantwortung lag, die haben sich verweigert, haben gesagt, mache ich nicht. Weil die auch unterschiedliche Ziele hatten. So, und in dem Fall haben eigentlich diese Produktverantwortlichen, diese Product Owner, nennen wir sie Product Owner, haben halt kapituliert. Ne? Also die haben aufgehört zu priorisieren, haben gesagt, ja gut, dann machen wir halt einfach alles, was da so ist. Und die Konsequenz war, irgendwann wurde halt gar nichts mehr fertig, logischerweise, weil halt immer mehr irgendwie war. Aber dort sind sie einfach nicht in die Verantwortlichkeit, weil du es eben so schön dargestellt hast, gegangen zu sagen, ja gut, aber es hat auch Auswirkungen auf uns, weil wir müssen immer mehr handeln. Ja, dann machen wir das halt einfach. Und ich glaube, und da war ich aber nicht mehr Teil dieser Begleitung, formuliere ich es jetzt mal so, dass auch der ein oder die andere sich entschieden hat, ja gut, dann suche ich mir ein anderes Umfeld. Ne? Also wenn sich da organisatorisch nichts verändert und wir haben als Seismograf zurückgespielt, das fühlt sich jetzt nicht gut an, da muss es vielleicht ein anderes Umfeld sein.
Ja, also gerade dann, wenn man viel versucht zu bewirken und man dann merkt, alles um einen herum will eigentlich gar nicht helfen, muss man Sachen kritisch hinterfragen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, in den meisten Fällen entsteht halt im Zweifelsfall eine ungewollte Priorisierung. Keine Ahnung warum. Entweder durch die Reihenfolge, wie die Themen halt bei mir ankommen, oder indem die Leute halt irgendwie dann, ne, wer am lautesten ist, kriegt am schnellsten was. Aber dann hast du auch eine Priorisierung. Aber das macht halt die Leute nicht glücklich. Wenn du es wirklich weit treibst, dann kommst du zu einer Situation, wie du sie gerade beschrieben hast. Da wird nichts mehr fertig, weil man sich nicht mehr entscheiden kann und eigentlich immer nur noch in der Umpriorisierung, in der diffusen Wolke aus, was könnten wir nicht alles Tolles machen, bewegt. Und das ist natürlich extrem herausfordernd. Habe ich aber ehrlicherweise so auch noch nicht erlebt. Sondern es war dann eher, okay, wir machen ganz viel, aber immer ne, sehr kleinen Häppchen an verschiedenen Baustellen. Es passiert was, wir kommen voran, aber sind halt langsam. Und so richtig rund fühlt es sich nicht an, weil wir eben an 1000 Stellen arbeiten. Und nicht so, ne, das dann, wo die meisten Leute sagen, uns fehlt so eine Strategie oder eine Vision, uns fehlt so etwas, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann hast du Orientierungslosigkeit, aber es heißt ja nicht, dass du dich nicht bewegst. Also du kannst ja trotzdem viel machen, auch ohne die großen Ziele zu erreichen.
Dann lass uns doch, wir machen ganz viel, noch schnell auf ein drittes Signal tatsächlich eingehen, wenn wir bei unserem Seismografen sind. Also wir als Produktentwicklungsteam machen ganz viel, Aber eigentlich verändert das nichts. Es bewegt sich irgendwie nichts. Ne? Also wir liefern ganz viele Funktionalitäten, aber eine Wirkung erzielen wir eigentlich gar nicht mit dem, was wir so tun. Und auch das kenne ich von Product Ownerinnen, wie sich das so anfühlt. Ne? Wir sind ja die ganze Zeit beschäftigt. Ne? Also haben sie ja die ganze Zeit, haben wir alles Mögliche zu tun, arbeiten an ganz vielen Dingen. Vielleicht ist auch sowas wie Velocity, die wir halt messen. Jetzt egal, ob das ein geeigneter Maßstab ist, aber ist auch echt hoch. Ne? Und es sind auch super viele Tickets irgendwie in unserem Sprints. Aber trotzdem ist irgendwie Kundenzufriedenheit, Umsatz, den wir generieren, alle Metriken, die wir so betrachten, die halt den Erfolg bezogen auf das, lösen wir das Kundenproblem besser, generieren wir hier irgendwie Impact, Business Impact, bleiben halt trotzdem irgendwie gleich oder verändern sich irgendwie gar nicht. Und eigentlich fühlt sich das ja für mich dann immer so an, also ich habe ja eigentlich überhaupt keine Sicherheit, ob das, was wir hier bauen, halt irgendeine Auswirkung hat. Ne, auf Outcome oder Impact. Ob das irgendwas verändert, ob das irgendwie sinnhaftig ist. Und manchmal sind das auch Teams und POs, die dann halt eher, deswegen habe ich eben diesen Punkt Velocity reingeworfen, halt eher auf Geschwindigkeit, auf Story Points, Velocities irgendwie gucken, weil es vielleicht auch das Einzige ist, was in so einer Organisation irgendwie gemessen wird oder transparent gemacht wird, weil wir gar keine geeigneten Metriken haben, woran wir erkennen, ob wir wirklich erfolgreich sind, ob wir Wertmaximierung betreiben, ne? ROI-Maximierung als Product Ownerin. Und wenn wir dieses Signal haben, wenn unser Seismograph da halt ausschlägt, ne? Also wir sind die ganze Zeit beschäftigt, aber irgendwie haben wir das Gefühl, es bewegt sich nichts, dann könnte das ein Signal sein, dass wir hier vielleicht eher in so einer Art Feature Factory gefangen sind oder unterwegs sind und weniger in einer wir versuchen, Wert zu maximieren, Umgebung gefangen sind.
Ich glaube, eine der zentralen Herausforderungen ist halt, wenn der Rest der Organisation vor allem auf Output schaut, dann liefert ein Team auch Output. Wenn du vor allem dafür gefeiert wirst, dass du unglaublich viele Storypoints abbrennst, dann brennst du viele Storypoints ab. Das kann ja sogar dazu führen, dass auf einmal Aufgaben, ne, wenn jetzt keine Ahnung, fiktives Beispiel, Top-Management entscheidet, wir wollen wissen, wie gut wir als Organisation sind, wenn wir mehr Storypoints pro Sprint schaffen als früher. Also, so im Schnitt. Dann kann es aber schnell dazu kommen, dass so ein Team, vielleicht auch unbewusst, einfach mehr schätzt und dadurch mehr Storypoints pro Sprint schafft, aber rein objektiv betrachtet genauso viel Leistung pro Sprint liefert wie vorher. Aber es ist extrem ermüdend, wenn du Feature über Feature über Feature baust und denkst, du machst ja irgendwas besser und die werden auch fertig, aber du weißt gar nicht, werden die genutzt. Du siehst vielleicht gar keine Veränderungen in Umsatzzahlen, in Nutzungszahlen, in Kundenzufriedenheit oder irgendetwas. Ich habe einmal die Herausforderung gehabt, ein Produkt zu bauen, das sehr, also das konnte man eigentlich nicht mehr weiterentwickeln. Das war als Payment-Teil fertig. Aber der Kontext hat sich die ganze Zeit geändert. Die anderen Systeme haben sich die ganze Zeit geändert. Andere Abläufe sind dazugekommen und so weiter. Wir mussten also immer noch das Gleiche die ganze Zeit anpassen, damit die einmal entwickelte Funktionalität für die Nutzerinnen und Nutzer immer weiterhin besteht, weil sich eben der Kontext verändert. Auch das ist natürlich erstmal wertvoll, weil es quasi Erhalt von Wert ist. Für mich war es aber auch ein bisschen unzufriedenstellend, weil ich natürlich gerne Sachen weiterentwickle. Aber wir hatten hier zumindest Klarheit darüber, welches Problem wir eigentlich lösen, nämlich, dass Kunden bezahlen können. Und das haben wir gelöst und dafür gesorgt, dass weiterhin gelöst bleibt. Wenn andere jetzt aber ankommen, und das kenne ich in anderen Kontexten auch sehr gut, ja gut, wir bauen hier vor allem irgendwie neue Features und wir haben eine neue tolle Idee und ja, lass uns das machen und es fühlt sich auch gut an, aber wir wissen halt nicht, lohnt sich das? Also ganz oft habe ich die Situation, dass dann solche Teams die entsprechenden Messinstrumente gar nicht haben. Aber das ist auch eigentlich nur dann die Folge, wenn man gar nicht weiß, was will ich messen? Also sprich, woran mache ich fest, dass ich ein gutes Problem löse? Und dafür brauche ich schon wiederum ein Verständnis darüber, welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Und am Ende ist es ganz stumpf die Frage, woran erkennen wir, dass wir erfolgreich sind? Aber erweitert um, woran erkennen wir bei anderen, beim Verhalten von Kundinnen oder NutzerInnen und so weiter, dass wir erfolgreich sind, weil das ist dann nicht nur Output, das ist dann eher Outcome, weil die sich in irgendeiner Art und Weise ja hoffentlich dann anders verhalten, wenn wir irgendetwas produziert haben. Die nutzen das neue Feature, die nutzen unser Produkt häufiger, die sind schneller, zufriedener, keine Ahnung, aber irgendeine Verhaltensänderung wollen wir eigentlich anstreben. Und wenn alles genauso ist wie vorher, darf man sich die Frage stellen, ob man diesen Sprint oder diese Sprints wirklich hätte investieren sollen.
Ja, und da sind wir eigentlich schon auch ganz gut bei dem Punkt, was ich als PO auch selber tun kann, ne? Also diese Frage, die du gerade formuliert hast, selbst wenn die mir niemand anderes beantwortet in der Organisation, kann ich mir die ja trotzdem selber stellen und versuchen, mit meinem Team zu beantworten. Also was soll sich denn jetzt für wen konkret verbessert haben? Vielleicht in einem gewissen Zeithorizont, meinetwegen in den nächsten 3 Monaten. Und wenn ich diese Frage beantworte und mir aktiv stelle, natürlich auch andere Frage, aber wenn ich mir da irgendeine Idee gebe als Orientierung, was vielleicht sogar sowas wie ein Product Goal irgendwie sein könnte, ne, wenn man jetzt mal auf das Scrum-Framework guckt, dann ist das, glaube ich, für die Orientierung und für die Priorisierungsentscheidung und auch aus so einer Output-Feature-Factory-Fabrik rauszukommen, absolut notwendig. Und das ist auch gar nicht kritisch in Richtung der Organisation gemeint, sondern ich sehe das ganz klar als Verantwortlichkeit eines Product Owners, das festzulegen, ne? Product Backlog Management, erste Aufgabe, die dort beschrieben ist, das Produktziel zu definieren und zu kommunizieren, ne? Und das würde ich halt tatsächlich auch versuchen. Kennst du denn den Fall, wo sowas wie eine Feature Factory für dich trotzdem erstrebenswert ist, aus einer Organisationssicht?
Auf gar keinen Fall. Und zwar aus einem einfachen Grund. Der Begriff Feature Factory ist bereits negativ konnotiert. Sobald ich etwas Feature Factory bezeichne, dann geht es vor allem darum, Features zu bauen und nicht um irgendetwas zu bewirken. Aber einfach nur etwas bauen, um etwas gebaut zu haben, kann nur dann funktionieren, wenn du für das generelle Bauen in irgendeiner Art und Weise Ressourcen zurückbekommst. Und ja, jetzt ehrlicherweise dann, ich kenne Kontexte, wo das funktioniert, die sind aber für mich sehr unzufriedenstellend, weil das dann beispielsweise als Beratungs- oder Dienstleistungsunternehmen baust du Features für wen anders. Und dann du wirst ja dafür bezahlt, diese Features zu bauen. Dass die aber wiederum in der Schublade quasi verschwinden, nicht genutzt werden, keinen Mehrwert, kein Outcome produzieren, ist dann vielleicht für den direkten Kunden in Ordnung. Für mich aber mindestens mal emotional, aber eigentlich auch ethisch-moralisch durchaus fragwürdig, weil wir investieren in die Lebenszeit und Ressourcen und so weiter. Die Sachen sind verbraucht, die kommen nicht wieder. Nur um etwas zu bauen, von dem wir nicht glauben, dass es irgendjemand oder nicht wissen oder am Ende sogar wissen, dass es keiner nutzt, das finde ich durchaus schwierig. Und deswegen bin ich so bei der Frage, ne, wann könnte eine Feature Factory okay sein? Naja, aber Feature Factory ist ja für mich schon, wir fokussieren uns einfach nur, Sachen auf die Straße zu kriegen. Es ist mir scheißegal, ob das irgendwer kauft, ne, um da mal ziemlich klar zu sprechen. Das ist so, als würde ich jetzt sagen, ja, ist mir egal, ob das Essen ist oder nicht. Ich koche jetzt einfach, damit ich gekocht habe. Und das fühlt sich total falsch an. Und das kann auch langfristig für eine Organisation nicht gesund sein.
Ich verlinke auch einfach mal in den Shownotes nochmal das Standardbuchwerk von Melissa Perry, Escaping the Build Trap. Also auch wenn man da Ideen kriegen möchte, wie man aus so einer Situation, falls ihr die wiedererkannt habt, irgendwie rauskommt, ist durchaus empfehlenswert, da mal reinzugucken. Dann lasst uns die Folge so ein bisschen abschließen und Fazit. Vielleicht haben wir auch sogar noch Tipps und Tricks. Also ich würde zusammenfassen, also wir haben jetzt so 3 Signale, es gibt sicherlich auch eine ganze Menge weitere, aber die Signale, die wir gerade so andiskutiert hatten, waren, es fehlt anscheinend Ownership oder Empowerment für Product Owner und was die Gründe von Organisationen sein können oder wie sich es anfühlt. Na, wir haben ein Vakuum eher auf der Strategieebene oder auf unserer Priorisierungsebene oder haben nichts, woran wir es orientieren können. Und wir sind halt sehr stark Output statt Outcome oder Business Impact orientiert. Und ich würde zusammenfassen, das ist keines von den Dingen ist halt ein ausschließliches Product Owner Problem. Also wenn ihr in so einer Situation seid, dann denkt nicht so drüber nach, ja, aber dass das hier so ist, liegt alles an euch. Es liegt sicherlich auch an dem System und an den Organisationen. Das, was so ein wenig schwierig ist, sie landen natürlich diese Herausforderungen alle bei euch und ihr müsst irgendwie versuchen, damit umzugehen. Und deswegen haben wir ja auch versucht, den einen oder anderen Vorschlag zu machen, was ihr denn selber aktiv tun könntet. Und das ist vielleicht so mein Fazit. Ich kann mich mit dieser Situation dann immer arrangieren und abfinden und sagen, ich kann halt eh nichts tun. Ich glaube, dass das aber der Product Owner in Verantwortlichkeit nicht gerecht wird. Und natürlich muss ich neben den Veränderungen in meinem Unternehmen, die ich versuchen muss, irgendwie anzustoßen, auch immer versuchen zu gucken, wo kann ich bei mir denn irgendwie einsetzen, weil es beeinflusst halt ganz klar das, was ich in meinem tagtäglichen Tun, womit ich umgehen und was ich irgendwie handeln kann. Und die weiße Fahne hissen, aufgeben und kapitulieren ist für mich keine Option.
Ja, ich möchte nur mal auf das kommen, was ich eben schon mal gesagt habe. Das Einzige, was wir verändern können, ist unser eigenes Verhalten. Das ist aber auch hilfreich. Wir können also unser eigenes Verhalten verändern. Und das eigene Verhalten bedeutet jetzt nicht, dass wir den gesamten Laden auf links drehen. Das ist nicht das, was ich meine. Aber wir können uns überlegen, bevor wir jetzt hier nur in einer wir sind nicht in einer Opferrolle eigentlich. Wir können ganz viel gestalten. Wir können mindestens mal mit Menschen reden. Und in fast jeder Organisation gibt es Menschen, die auch Lust haben, an der Organisation als solches zu arbeiten. Scrum Masterin und Scrum Master sind zum Beispiel solche Menschen, die oft dazu auch Lust und Laune haben und auch noch ein paar Tools dafür kennen, wie man das gut machen könnte. Aber es können auch andere Vorgesetzte sein, es können auch andere Peers sein, mit denen man zusammenarbeitet. Aber es gibt ganz oft Menschen, die auch Lust haben, Sachen zu verändern. Und man kann sich dann auch eben zusammentun, um Sachen zu verändern. Auch das ist ja eine Veränderung meines Verhaltens. Ich höre auf, ich weiß, es ist so, nicht jeder, der in diesen Kontexten ist, ist entsprechend so stereotypisch, wie ich ihn gerade beschreibe, ne? Aber ich könnte jetzt gerade so in der Opferrolle sein und irgendwann realisiere ich, boah, ich muss hier irgendwas machen. Okay, was kann ich machen? Und das Erste ist vielleicht mit anderen Menschen darüber reden. Und schon verändere ich mein Verhalten, um etwas an der Situation zu verändern. Und vielleicht finden wir dann mit mehreren Menschen auch Wege, Inspiration, Ideen, Beispiele, wie man etwas anders machen kann. Aber es wird halt sich nichts ändern, wenn ich nichts ändere. Und das Mindeste, was ich ändern kann, ist Sachen ansprechen oder mit anderen Menschen einfach über Themen allgemein dazu zu reden, mich auszutauschen. Kommunikation.
Ja. Sehr gut. Vielleicht haben wir ja den ein oder anderen Hinweis gegeben und auch ein wenig angeregt, wenn ihr was spürt, was in eurer Organisation oder für euch als PO nicht so funktioniert, wie ihr das gerne hättet, wie ihr dann auf diese Punkte irgendwie gucken könntet. Und ich glaube, dem, was du da so als Appell oder als nennen wir es weiter Appell irgendwie gerade noch formuliert hast, Dominik, dem kann ich mich ansonsten einfach nur anschließen.
Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht. Und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema, schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet, vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.